die BRD der 50er und frühen 60er Jahre, das war ein Land geführt von einem erzkonservativen, noch vom Kaiserreich geprägten Kreisenkanzler Adenauer. Alle progressiven Ansätze der Nachkriegszeit waren durch Antikommunismus, Wiederbewaffnung, kalte Kriegstreiberei und Niedriglohnpolitik ersetzt. Es war ein Land, in dem die Politiker ihre Ziele mit ganz strikter Arbeits- und Sexualmoral und autoritärster Pädagogik durchzusetzen versuchten. Alte Nazis saßen in guten Positionen, der Literaturbetrieb war vom heideggerianischen Existenzialismus bestimmt. Nazi-Sympathisanten wie Gottfried Benn und Ernst Jünger wurden gefeiert. Jetzt bei fast allen, die sich der 68er-Bewegung angeschlossen haben, ging das mit einer Befreiung von dem einher, worunter sie vorher gelitten hatten. Und das war in meinem Fall zunächst mal, was man mir in der Schule, das war ein sehr streng und konservativ geltendes humanistisches Gymnasium, was man mir da vermittelt hatte. Und das fing an mit der traditionellen Sexualmoral und einer dazugehörigen strikten Geschlechtertrennung, obwohl Koedukation herrschte. Das ging über strikte Postulate an Disziplin und Ordnung, den militaristischen Sportunterricht bis hin zu einem auf allen Ebenen eingeübten Konkurrenzverhalten der Schüler untereinander. Das war die Schule. Jetzt mit meinen Eltern hatte ich eigentlich mehr Glück. Mein Vater war kein Nazi gewesen. Untypischerweise. Worunter ich aber gelitten habe, war die Inkonsequenz in der Lebenshaltung meiner Eltern. Also mein Vater, wie gesagt, kein Nazi, hatte aber auch keinen Finger gerührt gegen den Faschismus, hatte sich in dem, was man da innere Emigration nannte, den Verhältnissen angepasst und war nicht mal ins Ausland gegangen, wie viele seiner Freunde. Das war das eine. Und ebenso inkonsequent war es auch, dass meine Eltern überhaupt keine typischen Spießer waren. Also ganz im Gegenteil, die haben sich mit Künstlern und Bohemiens umgeben, die haben nicht an Gott geglaubt und die haben mit der Friedensbewegung sympathisiert. Und trotzdem haben die von mir ein konventionell bürgerliches und auch weibliches Leben erwartet. Also die Ehe mit einem wohlhabenden Mann, die Familiengründung, Bau eines repräsentativen Hauses und so weiter. Und als ich dann mit immerhin 21 Jahren zuerst Sex mit meinem ersten Freund hatte, da hat mir meine Mutter eine furchtbare Szene gemacht, auf deren Höhepunkt sie mich ein Flittchen, also eine Hure genannt hat. Das war es, wovon ich mich hauptsächlich befreien musste.
Jetzt haben wir in den Gesprächen, die wir zu diesem Thema 1968 führen, uns fast schon so ein bisschen angewohnt, eher von den Long Sixties zu sprechen, weil es eine ganze Reihe von Ereignissen ist und 1968 ja auch nicht vom Himmel fällt, sondern etwas ist, was sich ja anbahnt und ankündigt. Deshalb an Sie die Frage, wie hat sich das für Sie denn angekündigt oder gab es Ereignisse, wo Sie gemerkt haben, jetzt beginnt hier etwas aufzubrechen in diesen versteinerten Verhältnissen der 50er, 60er Jahre?
Seit Mitte der 60er Jahre habe ich so einen frischen Wind mitgekriegt. Also unter meinen Schulfreunden, das waren auch alles eher so unangepasste Schüler, da gab es etliche Pazifisten, die haben sich schon auf das Wehrdienstverweigern vorbereitet. Ich ging mit zu den Ostermarsch-Demonstrationen. Ich war natürlich von meiner Familie, die antimilitaristisch war, auch ein bisschen prädestiniert für die Neue Linke. Mein erster Freund war ein iranischer Revolutionär, also ein Aktivist gegen das damalige Schah-Regime. Mit dem bin ich zu den Veranstaltungen der iranischen Studentenorganisation der CISNU gegangen. Da habe ich was gelernt über den Krieg gegen Vietnam, über die Länder der Dritten Welt, deren Unterdrückung durch den anderen Teil der Welt. Und habe so ein erweitertes Bild von Gesellschaft bekommen.
Das beschreiben Sie auch, wenn ich mich recht erinnere, in einem anderen Buch, Vögeln ist schön. Also so hieß das Buch, was 2014 bei Rotbuch erschienen ist. Dieses hineingeworfen werden, gerade auch durch den Freund, der eine ganz andere Geschichte und auch familiäre Geschichte hat, die noch wesentlich mehr von Verfolgung und Repression gekennzeichnet ist und die Versuche dagegen anzukommen. Nun in dem neueren Buch unter dem Titel Keine Ruhe nach dem Sturm, Ist das eher so eine Art Erlebnisbericht? Also man geht biografisch mit ihnen vor, es ist auch, mal geht es in die 80er Jahre nach New York, dann geht es wieder um die Politisierung, auch vor der außerparlamentarischen Opposition, dann geht es um die Zeit in Frankfurt eben ganz viel. Was bedeutete denn Frankfurt auch zu Beginn des Studiums als Stadt für eine junge Linke, die zum Beispiel mit so einem Freund ganz andere Dinge auf einmal erfährt, als das vielleicht in einem bildungsbürgerlichen Gymnasium der Fall ist?
Ja, also mit dem Freund hatte ich dann schon bald Meinungsverschiedenheiten. Und zwar erinnere ich mich gerade dran, ich habe denen immer geholfen, die Flugblätter in ordentliches Deutsch zu bringen. Und da haben sie immer von den iranischen Patrioten geschrieben. Und meine Vorstellung war schon internationalistisch. Ich meinte, dass es um die ganze Welt geht und nicht um Persien und dass man das nicht so einschränken sollte. Das war das eine. Zweitens hat er, wie die meisten anderen Angehörigen dieser iranischen Studentenorganisation, eigentlich nicht viel von den SDS-Leuten gehalten. Die haben zwar mit denen zusammengearbeitet und Organisationen und Demonstrationen organisiert, aber die haben die eigentlich für Hippies gehalten. Die ganze Geschichte mit der freien Liebe und mit der persönlichen Emanzipation, die waren meist Maoisten, diese persischen Studenten. Das war denen nicht geheuer. Dann bin ich ein paar Mal bei so Treffen gewesen mit meinem Freund, mit SDS-Leuten. Das fand ich sehr interessant. Und dann bin ich eigentlich eher allein zu diesen SDS-Mitgliederversammlungen gegangen, die immer am Samstag in so einem Studentenwohnheim stattfanden, in dem ich später auch gewohnt habe. Da habe ich erstmal nicht alles verstanden, weil die so viele Fremdwörter benutzten. Aber da habe ich dann das mitgekriegt, was mich eigentlich so angezogen hat an der Bewegung, nämlich die Vorstellung des Zusammendenkens von persönlicher und politischer Befreiung und auch das Zusammendenken von Marxismus und Psychoanalyse. Ich fing dann also auch an, ziemlich viele Bücher zu lesen, habe mich dann schließlich von meinem ersten Freund getrennt, habe meine Familie verlassen und dann bin ich in dieses stark von dem Frankfurter SDS geprägten Studentenwohnheim gezogen. Das war dann schon 69.
Ich würde vielleicht genau auch nochmal auf die Besonderheiten von Frankfurt am Main zurückkommen. Das ist ja die Stadt, in der Sie aufgewachsen sind und wo Sie auch studiert haben und ist dann später ja ein Zentrum des SDS gewesen und ein Zentrum dieser Bewegung, die mit der Chiffre 68 bezeichnet wird. Kann das vielleicht auch mit besonderen Bedingungen zusammenhängen, die in Frankfurt vorgeherrscht haben? Wie haben Sie das wahrgenommen?
In Frankfurt gab es halt die kritische Theorie. Der Adorno war nach Deutschland zurückgekommen und hatte einen Job in Frankfurt. Und dieser Frankfurter SDS war stark vom Adorno und Horkheimer geprägt. Und es gab in Frankfurt, auch anders als in Berlin, diesen Hans-Jürgen Krahl, heute fast ganz vergessen. Das war eine ganz, ganz wichtige Figur, ein hochintellektueller, philosophisch gebildeter Student, der viel mehr als der Dutschke seine eigene auf der kritischen Theorie aufbauende, aber darüber hinausgehende Philosophie entwickelt hat. Also es gab mehr Intellektuelle in Frankfurt als zum Beispiel in Berlin. Das war auch ein Grund, warum bei der Spaltung der Bewegung von 1969 in einen autoritären und in einen antiautoritär gebliebenen Flügel in Frankfurt diese K-Gruppen, die damals entstanden, nicht so einflussreich waren wie in anderen Städten.
Jetzt hatten Sie schon erwähnt, dass Sie in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, die eben geprägt gewesen ist von dem Frankfurter SDS. Und Alex hatte das auch schon erwähnt, dass Sie später auch in einem besetzten Haus gewohnt haben. Das sind ja sozusagen Sachen, die dort ausprobiert worden sind in dieser Zeit, in kollektive Formen des Zusammenlebens. Was haben Sie denn Erfahrungen gemacht mit diesem Art von Ausprobieren?
Also das erste war keine Wohngemeinschaft, sondern wie gesagt ein Studentenwohnheim, was stark von dem SDS geprägt war. Da herrschte aber insofern ein kollektives Leben, also ein funktionalistischer Bau mit sehr kleinen Zimmern, aber sehr großen und hellen und schönen Küchen. Und in diesen Küchen eigentlich, in denen man Versammlungen abhalten konnte und alles Mögliche machen, fingen eigentlich die Aktivitäten des SDS schon Mitte der 60er Jahre an. Und es war so, man hatte da sein eigenes Zimmer, konnte die Tür hinter sich zumachen und in der Küche aber konnte man jederzeit sich hochinteressanten Gesprächen über Philosophie, Politik und Psychologie anschließen. Man konnte an Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. Und die Offenheit des Umgangs der Menschen war für Leute meiner Generation was Neues. Also das können sich Leute ihrer Generation wahrscheinlich kaum mehr vorstellen. Es herrschten also bis Mitte der 60er Jahre noch so diese bürgerliche Verschwiegenheit. Man sprach nicht, auch junge Leute sprachen nicht über persönliche Probleme, nicht über Krankheiten, hatten immer Angst, dass sich alles rumtratschen würde. Und es war eine verkrampfte Unoffenheit. Man konnte kaum den engsten Freunden vertrauen. Dazu kam, wo ich auch stark drunter gelitten habe, ich war in der Schule immer in Klassen, wo es Jungs und Mädchen gab. Es herrschte aber von der Volksschule an bis zum Abitur eine strikte Geschlechtertrennung. Unerträglich. Also in der Volksschule, Mädchen spielen nicht mit Jungs. Das war ganz klar. Die einen sagten auf der einen, die anderen auf der anderen Seite des Klassenzimmers. Das hat sich dann am Gymnasium, in der Oberstufe, wo ich, wie gesagt, unter auch schon progressiven Schülern verkehrte, ein klein bisschen aufgelockert. Wenn immer Jungs und Mädchen zusammen war, herrschte da so eine unterschwellige, unangenehme, erotische Spannung, bedingt durch das allgegenwärtige Sexualverbot. Und das war in der Schule auch bis in der Oberstufe so, dass Jungs und Mädchen, egal welchen Alters, nicht unbeaufsichtigt in einem Raum sein durften. Das war also die Repression von außen. Es gab ganz wenige Gymnasiasten, die Sex hatten. Und wenn, dann auf gar keinen Fall mit denen sie in der Schule waren, sondern irgendwo, die Jungs irgendwo im Ausland, die Mädchen auch irgendwo anders. Als ich dann auf diesen ersten SDS-Versammlungen war, mir die zum ersten Mal angeschaut habe und nachher auch miterlebt habe, wie sich dieselben Leute dann in so einem Partykeller zueinander verhielten. Das war eine ganz große Befreiung für mich, weil Männer und Frauen sprachen da ganz normal miteinander. Niemand glaubte mehr, dass Politik nur eine Sache für Männer sei. So ein Stigma wie Blaustrumpf für intellektuell interessierte Frauen gab es auch nicht mehr. Es war natürlich noch nicht alles so ganz toll und das Patriarchat war nicht aufgehoben, aber es war ein großer Unterschied zu dem, was vorher war und zu dem, was auch in vergleichbaren konservativen Zusammenhängen der damaligen Zeit vor sich ging.
Sie beschreiben in dem Buch Keine Ruhe nach dem Sturm, gerade bei Berzen Fischer erschienen, unter anderem auch die Besetzung des Instituts, in dem Sie studiert haben, des Germanistischen Instituts in Frankfurt, inklusive Vorgehen der Polizei. Vielleicht für diejenigen, die das Buch nicht vor sich haben, was waren denn da so Eindrücke, die auch quasi 50 Jahre später noch es wert waren, in das Buch zu gelangen?
Vor allem ein Detail. Also es war so, dass ab 1968 in Frankfurt verschiedene wissenschaftliche Institute von ihren Studenten besetzt und symbolisch in eigene Regie übernommen wurden. Eigene Regie dauerte dann von einer halben Stunde bis zu zwei Stunden und dann holte die Institutsleitung die Polizei. Bei uns war das ein bisschen verspätet beim germanistischen Seminar. Das haben wir dann in Walter-Benjamin-Institut umgetauft, haben einen Termin vereinbart. Eines Morgens begaben sich etwa 50 Germanisten dahin, haben das Haus mit Spruchbändern geschmückt, Reden geschwungen. Dann sind wir da rein und haben die Räume von den Assistenten und Professoren symbolisch besetzt oder übernommen. Und dann war der Institutsdirektor, das war ein jüngerer Professor, mit dem kam es dann zu einer Schreierei und danach hat er die Polizei geholt. Und dann kamen die Bullen, haben uns alle abgeführt, haben uns alle festgenommen. Wir haben nicht versucht wegzulaufen. Wir hatten alle Ausweise dabei und so. Dann haben sie uns in einem Polizeiauto erstmal zur nächsten Polizeiwache gefahren. Und da, das ist, was ich so interessant finde, wir standen da so aufgereiht und warteten auf den Weitertransport. Und da waren drei Polizisten, glaube ich, die uns bewachten. Und einer von diesen Bullen, also ein Mann in mittlerem Alter, der änderte auf einmal seinen Gesichtsausdruck, guckte nicht mehr so grimmig, ging ganz nah auf uns zu und sagte leise, hört mal, wenn ihr mal dran seid, müssen wir dann keine Überstunden mehr machen. Und dann haben sie uns weiter transportiert und haben uns auf die Hauptwache gefahren und erkennungsdienstlich behandelt und freigelassen. Und wir wurden dann alle wegen schweren Hausfriedensbruchs angeklagt und hätten zu mehreren Jahren Knast verknackt werden können. Aber dann gab es ja die Amnestie, die SPD durchgesetzt hat. Aber jedenfalls die Tatsache, dass dieser Bulle sich vorstellen konnte, dass solche wie wir mal das Sagen haben könnten, das sagt einiges aus über den Einfluss der Bewegung, über den Eindruck, den diese von der Presse immer kleine radikale Minderheit genannte Schar von linksradikalen Studenten und ihren Sympathisanten ausgeübt hat.
Sie haben jetzt auch schon angesprochen, dass 1968 verbunden ist mit einem Aufbruch im Zusammenhang mit den Geschlechterverhältnissen, dass sich dort etwas verändert, dass dort auch eine Befreiung stattfindet. Und es ist ja gerade die sexuelle Befreiung, über die in dieser Zeit auch viel diskutiert wird. Was auf der anderen Seite aber auch verbunden ist mit solchen Sprüchen wie, wer einmal mit derselben pennt, gehört bald zum Establishment. Das ist ja ein Spruch, wo ich irgendwie finde, da steckt auch eine ganze Menge Frauenverachtung mit drin. Wie haben Sie das denn wahrgenommen, ja, sozusagen diese Ambivalenz vielleicht?
Dieser Spruch war meiner Erinnerung nach mehr was von der Bild-Zeitung, als dass er unsere Parole gewesen wäre. Und ich habe also anders als viele Frauen meines Alters das wahrgenommen haben, habe ich die sexuelle Befreiung als etwas erlebt, was von Männern wie Frauen ausging. Meine Eltern, obwohl keine Spieße, haben von mir erwartet, dass ich, bis ich heiraten würde, zu Hause wohnen täte und dann heiraten, Familie gründen und so weiter. Da ich nie auch nur den Anflug eines Kinderwunsches hatte, war das für mich besonders schlimm. Und dann habe ich erstmal da unter diesen linksradikalen Studenten Leute kennengelernt, die mir sagten, du brauchst keine Kinder zu kriegen, nur weil du eine Frau bist. Du brauchst keine Familie zu gründen. Du brauchst auch nicht zu heiraten, wenn du Sex haben willst. Du kannst mit einem Freund zusammenleben. Du kannst auch One-Night-Stands haben, das nannte man damals nicht so. Kurze Sexualbegegnungen, das ist alles auch okay. Allein die Tatsache, dass es Menschen gab, die an diese herkömmliche Moral nicht mehr glaubten, das war damals schon unheimlich wichtig für mich. Dann war es so, dass ich mit meinem ersten Freund sexuell nicht glücklich werden konnte, weil wir beide auf unterschiedliche Art verklemmt waren. Also ich protestantisch und er muslimisch. Das funktionierte alles nicht und wir haben es auch nicht geschafft, jemanden zu fragen, wie wir das anders machen könnten, wie wir den Sex genießen könnten, statt dass es immer so eine Quälerei war und bei mir wehtat und ihn auch nur unglücklich machte. Ist mir heute unbegreiflich, dass wir auch als Studenten keine Bücher gefunden haben, wo irgendwas darüber drin gestanden hätte. Jedenfalls war es dann so, dass ich im SDS, dann habe ich angefangen rum zu experimentieren mit anderen Männern, was auch erstmal nicht so toll war. Und dann habe ich eine etwas ältere SDS-Genossin ins Vertrauen gezogen. Und der habe ich gesagt, ich muss unbedingt mit der reden. Da hat die gedacht, ich wäre schwanger und so, was nicht der Fall war. Und dann habe ich sie gefragt, was machen die Mädchen im Bett? Das weiß ich noch genau. Und dann hat sie die Frage beantwortet, so ganz naiv erst, und hat mich schließlich gefragt, warum ich das alles wissen will. Und dann habe ich ihr das erzählt mit meinem ersten Freund und mit den Kerlen, die ich da im SDS dann aufgerissen habe und wo das auch nicht so toll war. Und dann hat die mir eine ganz gründliche, sachliche Sexualaufklärung gegeben, mit dem Rat, jetzt nicht zu versuchen, es den Männern recht zu machen, sondern in Erfahrungen mit weiteren Sexualbegegnungen herauszufinden, was für mich gut sei. Und das habe ich dann gemacht. Und das war das, was mir aus dieser puritanischen Verklemmung herausgeholfen hat. Es ist mir selten passiert, dass Männer, also linksradikale Männer jetzt, da gab es immer diesen als typisch gehandelten Spruch, dass also da Männer Frauen angesprochen hätten und gesagt hätten, wenn du jetzt nicht mit mir schläfst, bist du nicht emanzipiert. Also das ist mir bei diesen wirklich politischen Figuren ist mir kaum je sowas passiert. Es kommt natürlich auch dazu, dass ich spontan nicht auf Showbiz stehe. Ja. Das war wahrscheinlich auch mein großes Glück. Aber regelmäßig kam dieser Spruch von so liberalen oder konservativen Männern, die sich dann da eingeschlichen haben bei den Linken, um sich an unserem Feuer zu wärmen oder weil sie glaubten, sie könnten da die allzeit bereiten Kommunistenweiber aufreißen. Die haben dann solche mail-chauvinistischen Sprüche von sich gegeben. Die Linken selber weniger.
Das, was Sie jetzt beschreiben, und das beschreiben Sie auch in dem Buch, also dieses, man durfte endlich weinen, schreien, mit Leuten schlafen und so weiter. Was Sie aber auch in dem Buch beschreiben, ist dann eine Zuspitzung, die wir auch schon hier in dieser Sendung thematisiert hatten. Manche würden sagen, im Zuge der Niederlage vielleicht auch eine Aufspaltung der linken Studierenden in antiautoritäre und weitestgehend K-Gruppen. Und ich habe beim Lesen des Buchs immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie ganz oft, auch weil sie sehr viel abwägen und sehr viel Widersprüche ja geltend machen, sich so eher zwischen den Stühlen bewegen. Was sind denn tatsächlich auch Probleme gewesen, die vielleicht auch persönlich sie betroffen haben, im Zuge des Scheiterns von 68.
Diese Fraktionierung von 1969 in einen neuen autoritären Flügel und in einen antiautoritär gebliebenen, das habe ich damals schon als den Anfang vom Ende empfunden. Seit 1968 wurden diese maoistischen, neoleninistischen und stalinistischen K-Gruppen gegründet. Ich hatte mich schon um 1969 auch ja so in einer anarchosyndikalistischen Gruppe angeschlossen, war also auf dem antiautoritärsten Flügel der Bewegung. Dass da auf einmal unter meinen eigenen Freunden, bei vielen von denen das Bedürfnis entstand, sich den scheinbaren sozialistischen Siegern der damaligen Zeit anzuschließen, also entweder dem Moskau-Kommunismus oder China, das schien mir völlig absurd, ja, weil meine Vorstellung von Sozialismus, die ich vom SDS vermittelt bekam und dann später unter diesen anarchosyndikalistischen Freunden, die auch im SDS waren, entwickelt habe, war absolut antiautoritär. Es ging um einen Sozialismus, der bisher in der Geschichte noch kaum je verwirklicht worden war, also ein demokratischer, humaner Sozialismus, organisiert nach dem Rätemodell von unten nach oben und ist in der Geschichte nur in Ansätzen verwirklicht worden, also zum Beispiel in der Pariser Kommune oder in der Münchner Räterepublik oder in der Spanischen Revolution. Dass jetzt auf einmal ein großer Teil der Leute, die dieser antiautoritären Bewegung angehört haben, das absolute Gegenteil von dem vertraten, was sie vorher geglaubt haben, das schien mir absolut absurd und ich kann es auch bis heute noch nicht so richtig verstehen. Es muss ein Teil der Angst vor der Freiheit gewesen sein, ein sich sehnen nach gewohnten autoritären Strukturen, nach Disziplin, Ordnung und überhaupt einem geordneten Leben. Dann wurden also diese Gruppen gegründet und zwar zum Teil die zwei größten, KBW und KPDAO, aus SDS-Zirkeln in verschiedenen Städten, und die KPDML wurde von einem maoistischen Abtrünnigen der verbotenen KPD gegründet. Und die hatten dann also Marx, Mao, Lenin und Stalin in ihren Emblemen und lasen nicht mehr Marx, sondern nur noch Mao, Lenin und Stalin und entwickelten eine äußerst autoritäre Vorstellung von Sozialismus und vor allem propagierten sie, damaliges Schlagwort, die Liquidierung der antiautoritären Phase. Kulturell sah das dann so aus, dass die Angehörigen sich von den spielerischen Protestformen der Revolte, von Spontaneität, von der persönlichen Emanzipation und der räteorientierten Organisation von unten nach oben verabschiedeten. Dann haben sie ihre ZKs, ihre selbsternannten ZKs etabliert und ja, für mich die deutschen Tugenden, Disziplin und Ordnung wieder eingeführt. Politisch haben die sich ganz auf die Agitation des Proletariats verlegt, denn als Leninisten glaubten sie, dass das Proletariat nur unter Anleitung und Erziehung von klassenverräterischen Intellektuellen, für die sie sich jetzt hielten, selbst in die Geschichte eingreifen kann. Die machten dann das, was man damals Betriebsarbeit nannte. Das heißt, die ließen sich als Hilfsarbeiter in Fabriken anheuern und versuchten da Arbeiter für ihre Parteien zu gewinnen. In Frankfurt war nicht ganz so stark, aber auch sehr einflussreich eine nicht dogmatische Gruppe, die auch aus dem SDS hervorging, der durch seine berühmten Mitglieder Fischer und Cohn-Bendit bekannte RK, Revolutionärer Kampf. Die RKler, die lasen Marx in einer undogmatischen Rezeption, Rosa Luxemburg, Lukács und die holländischen Rätekommunisten Pannekoek und Gorter und hatten es auch mit dem italienischen Operaismus. Dieser ursprüngliche RK meinte auch, den Protest jetzt über die Universität hinaustragen zu müssen. Und die leisteten auch diese Betriebsarbeit, aber aus völlig anderen Motiven. Denn sie wollten erstmal in den Fabriken feststellen, wie da die Bedingungen waren, das analysieren und dann mögliche Strategien zur Zusammenarbeit von Studenten und Arbeitern entwickeln. Ich stand dieser Gruppe nahe. Ich hatte Freunde, die da drin waren und ich hatte da ursprünglich auch die Idee, da einzutreten. Aber schon das ist ja an meinem Individualismus gescheitert. Ja, oder vielleicht auch an einem Mangel an direktem Engagement. Also ich konnte mir nicht vorstellen, da in der Fabrik zu arbeiten. Es war dann irgendwie so, dass es da so ein informelles Gespräch gab und es dann sich schließlich irgendwie herumsprach, dass ich da eintreten wollte. Aber auch, dass ich mir nicht so ganz sicher war und dass ich nicht im Betrieb arbeiten wollte. Und dann soll irgendwie ein RKler gesagt haben, ja, und außerdem ist sie immer so bürgerlich angezogen. An irgendwas muss man es doch sehen, dass sie eine Genossin ist. Ja, und das hat mir dann den Rest gegeben. Also ich war immer bisschen anders angezogen als die damals politisch aktiven Frauen. Und das ist mir bisher, also weder im SDS noch bei meinen Anarchistenfreunden, von irgendjemandem verübelt worden. Aber jetzt auf einmal sollte ich da eher so aussehen wie alle und mich so einem bestimmten Gruppenverhalten anpassen. Das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, ich passe irgendwie da auch nicht rein. Ich habe dann politisch andere Sachen gemacht. Also ich wohnte immer noch in diesem Studentenwohnheim. Da sollten die Mieten erhöht werden. Und da habe ich spontan mit anderen Bewohnern erst einen Mietstreik organisiert. Das hat Schule gemacht. Dann haben andere Studentenwohnheime auch Mietstreiks organisiert. Und schließlich also waren in halb Hessen die Studentenwohnheime bemietstreikt. Und dann haben wir eines Tages das Haus für besetzt erklärt, eine große Aktion gemacht, ein großes Fest und haben es dann auch versucht, demokratisch zu organisieren, und zwar nach dem Rätemodell. Und das war noch eine sehr gute Zeit, die ich da hatte, und sehr interessante Erfahrungen. Dann wurde die Situation ein bisschen brenzlig und ich war da gefährdet, weil sie meinen Namen kannten. Und dann habe ich beschlossen, in ein anderes besetztes Haus zu ziehen, das vorher schon von RK-Genossen besetzt worden war. Also mit dem RK war es so, dass die ab 1970 zwar weiter ihre Betriebsarbeit gemacht haben, aber dann auch sich an Hausbesetzungen und an den Kampagnen für den Nulltarif von Straßenbahnen engagiert haben. Zu der Zeit haben sich so bestimmte Vorstellungen davon ausgebildet, was nun ein richtiger K-Gruppler sei und was ein richtiger Sponti sei. Also Sponti war erst ein Schimpfwort von den K-Gruppen, den RK-Leuten gegenüber, und wurde dann von uns übernommen. Wir haben es dann selber Spontis genannt. Ein K-Gruppler, der typische K-Gruppler, das war einer, dem Disziplin und Ordnung alles war. Und ein typischer Sponti, das war einer, der intuitiv handelte, spontan und hedonistisch war. Beiden Seiten haben sich dann mit diesen Gruppenvorstellungen auch Gruppenzwänge entwickelt. Und in dem besetzten Haus, wo ich dann wohnte, was von RK-Genossen und anderen jüngeren Spontis, die zum Teil aus der Provinz kamen, bewohnt wurden, da wurden diese Vorstellungen vom Sponti auf eine extreme und mir äußerst unangenehme Art interpretiert. Also da war einmal so eine Art Kollektivismus, der den Leuten keine Privatsphäre mehr gewährt hat. Also wer sein Zimmer abschloss, wer beim Studieren oder auch beim Sex allein sein wollte, der war schon kein richtiger Sponti. Wer die Tür vom Klo hinter sich abschloss, war schon ein bisschen verdächtiger. Also ich formuliere das jetzt alles ein bisschen noch viel extremer, als es war. Dazu kam, dass das oberste Gebot der Spontaneität, was dazu führte, dass natürlich spontan in dem Haus fast nichts geputzt wurde. Und dann habe ich versucht, weil ich gut organisieren konnte und das vorher auch gelernt habe, habe ich dann versucht, Putzpläne zu entwerfen. Und da kam es zu so grotesken Szenen, wie dass mir dann von den Superspontis in dem Haus, die sich auch Anarchisten nannten, vorgeworfen wurde, dass meine Putzpläne stalinistisch seien und ich doch zu den K-Gruppen gehen sollte, mit meinen Disziplin- und Ordnungsvorstellungen. Und mir wurde vorgeworfen, dass ich eben nicht in ein besetztes Haus passen würde. Dann war es aber wirklich so, und das muss man im Nachhinein sagen, dass in speziell diesem Haus diese Sponti-Normen zu ideologischen Auswüchsen geführt haben, bis hin zu inhumanem Verhalten der Menschen untereinander. Im schlimmsten Fall kam es dazu, dass die eine Fraktion die andere Fraktion rausgeschmissen hat. Ja, und ich weiß eigentlich nicht, warum ich da noch so lange geblieben bin. Ich habe da über 2 Jahre gewohnt und ziemlich groteske Sachen erlebt, bis wir dann 1974 alle geräumt worden sind. Ich muss aber betonen, dass es auf gar keinen Fall in allen von Spontis besetzten Häusern oder Wohngemeinschaften so zugegangen ist wie bei uns. Und ich habe es aber für richtig gehalten, diese Erlebnisse aufzuschreiben. Und zwar nicht, weil ich die Bewegung runtermachen will, sondern damit man davon lernen kann. Außerdem ist es so, dass heute die Zerfallserscheinungen der Bewegung meistens bei den K-Gruppen benannt werden, also mit denen identifiziert sich ja keiner mehr, oder bei der RAF, auf die darf man eintreschen. Aber die Spontis werden irgendwie auch in der bürgerlichen Presse, das sind noch so die Besseren, ja. Ist mir auch sehr übel genommen in Frankfurt zum Beispiel meine Sponti-Kritik. Ich meine aber, dass das falsch ist, dass man die Zerfallserscheinung beschreiben muss bei allen Fraktionen.
Darin erklärt sich dann auch ein bisschen die Motivation für das Buch, was ich auch schon mehrfach angesprochen habe. Das Buch werden Sie auch vorstellen in Halle am 3. Mai, eingeladen auch von Radio Korax im Operncafé das Ganze. Es gibt in dieser Gesprächsreihe, die wir hier im Radio führen, natürlich auch Anlässe, denen man sich nicht entziehen kann. Also diese 50 Jahre, 68 Fokussierung in vielen Medien wird es besprochen. Es gibt Ausstellungen, Bücher etc., Filme dazu. Und dazu gehört natürlich auch, dass man mit alten Weggefährten konfrontiert wird, die dann so eine Art Abrechnung auch liefern können. Es gab zum Beispiel in der Neuen Züricher Zeitung vor ein paar Tagen einen Artikel, wo sinngemäß geschrieben wird, 68 ist nicht mehr als Kostümfuror von einigen verwöhnten Lausekindern. Eines von vielen Beispielen, die es auch gibt, um sich abzuarbeiten an den 68ern. Und natürlich auch von der Neuen Rechten gibt es das Feindbild immer wieder. Ich weiß, dass Sie sich ein Buch angesehen haben, was ganz ähnlich ist, weil es allein schon einen doch sehr assoziationsreichen Titel hat, Unser Kampf 1968 von Götz Ali. Und das vielleicht als Paradebeispiel herausgegriffen für so ehemalige 68er oder ja heute auch als Historiker Götz Ali zum Beispiel auch heute im bürgerlichen Leben stehende, arbeiten sich ab an ihrer eigenen Vergangenheit. Im Fall von Götz Ali war das schon vor 10 Jahren, 2008 der Fall. Aber was bekommen Sie denn für weiß nicht, Gedanken, Gefühle, wenn Sie sich derlei Abrechnungen annehmen und dann selbst ja auch ein Buch schreiben, was eben nicht eine Abrechnung ist, sondern, wie Sie es eben gesagt haben, etwas ist, wo man auch mit lernen kann oder vielleicht auch Wege, die schon mal beschritten sind, analysieren kann?
Vor 10 Jahren hat ja der Götz Ali da zu dem damaligen Jubiläum sein Buch veröffentlicht und das habe ich damals nicht lesen wollen. Ich habe es jetzt gelesen. So anders als die Neue Rechte, die ja der 68er-Bewegung bescheinigt, sie habe zu einer links-rot-grünen versifften Republik geführt, interpretiert dieser Historiker die Bewegung, der er selbst angehört hat, als eine von Anfang an rechte oder gar faschistische. Also er setzt sie mit der Nazi-Jugendbewegung gleich und unterstellt ihren Angehörigen, den Faschismus ihrer Eltern reproduziert, statt bekämpft zu haben. Und dann macht er so eine pseudowissenschaftliche Analyse, in der er die Jugendlichkeit und antibürgerliche Einstellung von Jungnazis und 68er-Rebellen gleichsetzt. Was er dabei natürlich unterschlägt, ist, dass die 68er-Bewegung kein deutsches, sondern ein internationales Phänomen war. Und die Tatsache, dass spätestens seit den Faschisten die Rechte immer Elemente von der Linken übernimmt und für ihre Zwecke nutzt. Und drittens lässt er die Inhalte vollständig weg. Und das alles habe ich also auch schon aus Zitaten und Kritiken an dem Buch irgendwie gewusst. Dann habe ich es aber gelesen. Was mir da auffiel, ist seine an vielen Stellen hervorscheinende Sympathie mit den Nazi-Eltern der 68er, mit denen er sie vergleicht. Das gipfelt darin, dass der Götz Ali den Alt-Nazi-Kiesinger für dessen weisen Umgang mit den 68ern lobt. Also der Kiesinger muss einmal in der Auseinandersetzung mit irgendwie linken Studenten oder so, muss der mal gesagt haben, dass ihn die Arroganz, dass ihnen deren Arroganz den zeitgenössischen Politikern gegenüber an die Arroganz seiner eigenen Nazi-begeisterten Jugend gegenüber den damaligen Politikern erinnert. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Alt-Nazi Kiesinger muss so zum Beweis für Götz Alis Rot-Braun-These herhalten. Das hat mich wirklich erschreckt. Und an anderer Stelle verharmlost er die Verbrechen des deutschen Faschismus. Da behauptet er nämlich, dass die Nazi-Eltern der 68er in den allermeisten Fällen nicht an Verbrechen beteiligt gewesen wären, sondern dass die sich meist vor allem harmlosen Vergnügungen in der Hitlerjugend hingegeben hätten. Also das hat mich wirklich schockiert. Dann mit dieser heimlichen Nazi-Sympathie, die ich da sehe, geht ein ebenso unterschwelliger deutscher Nationalismus einher. Da gibt es auch so ein paar Stellen, wo er die Deutschen vor allem als Opfer ihrer selbst ansieht. So spricht er zum Beispiel von, ich zitiere das, den schweren Langzeitschäden des nationalsozialistischen Vernichtungskriegs für Deutschland. Dann ein anderes Idol von ihm, was er wie den Kiesinger auch häufig zitiert, ist Helmut Kohl. Und dem unterstellt er also auch, dass der so weise mit den Linken umgegangen sei und so weise für einen moralischen Wiederaufbauprozess der BRD gesorgt hätte. Also das ist, was mir zu dem Götz Ali eingefallen ist.
Vielleicht können wir von denen, die heute mit ihrer eigenen Vergangenheit abrechnen, auch nochmal zu dem Titel ihres Buches kommen. Keine Ruhe nach dem Sturm, das deutet ja darauf hin, dass es eine Unruhe gegeben hat, die sozusagen sich nach dem Sturm von 68 vielleicht fortsetzt. Was ist denn das für Sie, was sich sozusagen nach diesem Aufbruch in Ihrem Leben vielleicht auch fortgesetzt hat?
Also den Titel hat mein verstorbener Freund, der Ethnopsychoanalytiker Paul Parin, erfunden und ich habe den... Hat mir dann auch gefallen, ich habe ihn übernommen. Und was er damit meinte, der hatte das Manuskript also gelesen, ist, dass ich im Alter von 41 Jahren Frankfurt und überhaupt das Land verlassen habe und noch was ganz Neues angefangen habe. Ich bin 1988 mit ganz wenig Geld, mit geringen Sprachkenntnissen, ohne Job, ohne eine Wohnung zu haben, nach New York gegangen. und habe da ziemlich ärmlich von gespartem Geld und von den Radiosendungen, die ich geschrieben habe, gelebt. Nochmal ein sehr bewegtes Leben gehabt. Also ich habe ähnliche politische Erfahrungen gemacht oder politische Erfahrungen, die meine alten Erfahrungen ergänzt haben oder wiederholt haben. Zum Teil, ich habe in einer Wohngemeinschaft gelebt. Ich habe in einem Haus gelebt, was von den Bewohnern selbst verwaltet wurde, nachdem der Hausbesitzer es versucht hat, in Brand zu setzen. Ich habe ein Buch über amerikanischen Anarchismus geschrieben und da habe ich Leute, amerikanische Anarchisten interviewt und konnte da meine eigene Vergangenheit und meine Vorstellungen von Anarchosyndikalismus nochmal neu reflektieren. Daher kam der Titel.